Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir sind wieder da, um euch die Nachrichten der Anime-Welt aus der letzten Woche zu präsentieren. Was haben wir so? Wir haben ganz schlechte Nachrichten für Yuri on Ice-Fans. Wir haben zwei Stories über Piraterie und noch einige andere Nachrichten.
Teilweise richtig schön schräge und erfreuende Nachrichten.
Ja. Wir fangen wieder an mit neuen Anime. Deutschland hat es wieder zurückgehalten. Es kommt zwar die ganze Zeit Nachrichten, welche Manga in den nächsten, in so einem halben Jahr oder so rauskommen. Aber da picke ich immer halt nur was raus, wenn was richtig Interessantes oder so dabei ist, weil ansonsten rede ich dann eh in der Monatsvorschau drüber.
So ist es.
Deswegen reden wir direkt über die neuen Anime. Und einmal haben wir ein Anime basierend auf einem Kartenspiel, Egumi Legacy. Geschrieben von Synchronsprecher Takuya Iguchi, der unter anderem die Stimme ist von Lloyd aus, also von Forger Lloyd aus Spy Family.
Jojo.
Und der, dieses Egumi Legacy ist irgendwie ein Kartenspiel, wo es darum geht, also was so ein kooperatives Abenteuerspiel irgendwie ist, wo es tatsächlich gar nicht gegeneinander geht, sondern miteinander, um ein Ziel zu erreichen, um einen Schatz zu finden. Und das hat halt ganz weirde Charakterdesigns und soll halt jetzt eine Anime-Adaption bekommen von dem Regisseur Masamori, der auch A Turtle Shell as a Human Rips, Regie geführt hat, was ja auch schon ein ganz schräger CGI-Film war, der 22 rausgekommen ist. Und ja. Da gibt's halt auch schon einen ersten Teaser zu diesem Egumi Legacy Anime und der sieht halt auch reichlich schräg aus.
Der macht sich richtig schön lustig über den ganzen Unsinn. Die mit KI animierten Fotos von den Leuten, die dazu Kommentare abgeben. Und die Charaktere, die wirklich halt so, ne, aussehen, als hätten einen Grundschüler hingekritzelt. Ja. Es ist, ja, von mir aus.
Es ist sehr weird. Ich, also, mehr kann ich da halt auch nicht zu sagen. Es ist ein Film, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht, das Format steht ja, glaube ich, nirgendwo. Das ist anscheinend jetzt auch schon 10 Jahre alt, dieses Kartenspiel.
Ja.
Also, I don't know.
Ah ja, jeder soll seinen Hobbys nachgehen. Kann der irgendwie gerne machen mit seinem Kartenspiel.
Dann haben wir noch einen neuen Anime für ein Sanrio-Maskottchen, das noch kein Anime hatte, und zwar Jochum. Wer weiß das schon wieder? Jochum. Die Sanrio-Fans wissen das sicherlich. Da war ja auch letztens wieder das Voting. Was ist der beliebteste Sanrio-Maskottchen? Oder ich glaube, das ist auch immer noch. Ich weiß es nicht.
Also nach den japanischen Schriftzeichen spricht man es Jochum aus.
Jochum,
ja. Yeah.
Okay. Und ja, das ist halt irgendwie eine Bande aus 11 Figuren. Ganz wild gemischt. Ich sehe doch jetzt auch ehrlich gesagt kein wirkliches Thema drin. Das ist ein Pinguin, Hund, Fuchs, Blume, ein Engel. Und das Ganze entsteht in der Zusammenarbeit mit einer japanischen Boyband namens Jo One. Wer weiß das auch schon wieder? Und da sprechen dann halt die Boys aus der Boyband Figuren in diesem Anime.
Maskottchen-Anime, es funktioniert immer wieder, ne?
Jo, der wird im Sommer rauskommen, wird halt bei Fanworks wieder gemacht, die halt viele von diesen Chibi-artigen kurzen 3-Minuten-Dingern da machen. Und also wäre noch nicht genug von Jochum, wie heißt Jochum?
Hast du gesagt? Ja, obwohl ja die Japaner können ja unser CH nicht aussprechen, das wäre dann irgendwie Jochum.
Jochum, wer noch nicht genug von Jochum bekommen hat, kann dann einen Anime dazu gucken, I guess. Dann haben wir The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Ist eine Light Novel-Reihe, die ein Anime bekommen soll. Im Oktober.
Jo, ist das wieder mal eine Art von MMO-Anime? Oder ist es eher wieder E-Sports-Anime?
Nee, es ist ein Fantasy-Anime, wo es halt darum geht, dass ein Protagonist, der Enkel von einem großen Held namens Overdeath ist. Und er will auch ein Held werden. Aber ihm wird bei der Geburt die Klasse Talker zugewiesen. Und das gilt als die schwächste Klasse. Aber er stellt dann heraus, er findet dann heraus, wie er trotzdem zu einem großen Held werden kann, indem er einfach mit seiner Talker-Fähigkeit einen großen Clan aufbaut, mit dem er dann tolle Sachen machen kann.
Ja klar, alle Punkte in Charisma.
Ja, das ist der Charakter-Playthrough in einem Fallout.
Auch okay.
Ich meine, die Idee an sich ist jetzt nicht unbedingt schlecht, dass man einen Protagonisten hat, der jetzt halt, ne, der sich nicht unbedingt durchprügelt, sondern andere für sich kämpfen lässt.
Mhm.
Es sieht aber halt auch nach einer geballten Ladung Edge aus.
Definitiv, ja. Ich meine, es ist nicht so, dass du extrem weit entfernt bist von der Idee bei sowas wie, oh wow, jetzt habe ich es wieder mit den Namen. Was ist der ganz beliebte, parodieartige Edgelord Isekai, der da war? Eminence in Shadow?
Eminence in Shadow, ah ja, okay, ja.
Genau. Ist im Endeffekt auch nicht viel weit davon entfernt, weil der will ja auch jemand sein, der im Hintergrund die Fäden zieht, ne? Und eine große Organisation anführt und kontrolliert, ne? Also, ja, könnte auch ein Klon davon sein.
Ja. Ja, also es gibt halt auch schon den ersten Teaser, da sieht man so eine halbe Minute ungefähr. Sieht jetzt, so es sieht okay aus, also es sieht jetzt nicht schlecht aus in dem Trailer und so. Sieht völlig, völlig in Ordnung produziert aus. Wird gemacht bei den Studios Felix Film und GA Crew. GA Crew ist wieder mal ein ganz neues Studio. Die sind in der Corona-Zeit ja alle aus dem Boden gesprungen. Also es ist auch wieder 2021 gegründet. Und Felix Film ist halt das Studio, was halt damals aus dem Kickstarter hervorgegangen ist für dieser Katzencafé edgy.
Oh, da fragst du mich was.
Visual Novel.
Du fragst mir was.
Ja, frage ich dich was. Ne, Neko Pada, so bitte sehr.
Ach so, okay.
Ja. Regie führt, warte, lass mich nochmal gucken, Yuta Takamura. Habe ich das vorhin nachgeguckt? Ich weiß gar nicht, ob ich das bei meiner Recherche vorhin nachgeguckt habe. Ah ja, da hatte ich gesehen, Chief Director für Diamond is Unbreakable, also für JoJo.
Cool.
Und sonst aber noch nichts weiter. Also ist das jetzt das erste Mal ein richtiges Regiedebüt sozusagen? Chief Director, gerade bei Devil Production, heißt jetzt nicht unbedingt viel. Da sind dann immer mehrere Regisseure, die an den Serien arbeiten. Ja.
Kann es aber heißen wie Hauptassistent zu allen anderen Regisseuren.
Im Oktober soll dann halt der Most Notorious Talker rauskommen. Ja, da wer noch nicht genug von seinem 0815 Fantasy bekommt. Mit einem kleinen Twist, I guess, oder einem winzigen fast schon.
Es ist echt schwer, weißt du? Du musst wirklich rein mit beiden Händen in den Müll, um da drin zu wühlen, weil es ist absolut nicht gesagt, egal wie dämlich die Prämisse ist, ob da was Spaßiges dabei ist oder nicht.
Ja.
Die interessanteste Prämisse kann den schrecklichsten Fantasy-Rotz daherbringen und andersrum die abgedroschenste kann richtig unterhaltsame Sachen produzieren. Deswegen, Sauerei hier, macht voll Arbeit.
Dann hat Netflix wieder was Neues angekündigt. Und das fühlt sich an, das fühlt sich wirklich an wie Netflix in pur, so in Reinform. Das ist, worauf Netflix hingearbeitet hat. Garuden, The Way of the Lone Wolf, soll am 23. Mai bereits an den Start gehen. Ist mit einem 2,5 Minuten langen Trailer jetzt revealed worden. Ist eine Adaption von einer Romanreihe von Baku Yumemakura, der ja auch schon andere bekannte Romanreihen geschrieben hat, die Anime bekommen haben, wie zuletzt, also Onyoji hat ja letztes Jahr erst eine Anime-Adaption auf Netflix bekommen. 2010 kam schon Kurosuka raus und Summit of the Gods hat er das Original für geschrieben, also die Romanvorlage. Und Garoden ist die, weshalb ich das sage, dass das so Netflix in Reinform wirkt, ist, dass halt wirklich alles, was Netflix so ein bisschen im Besitz hat, irgendwie damit reinspielt. So, der Baki Mangaka, Keisuke Itagaki, hat die Manga-Version zu dem Ding gezeichnet.
Ja.
Zu Garoden.
Das
und
auch.
Baki ist ja auch Netflix-Anime.
Meine Güte, der Manga hat massenweise Kapitel. Und die Romane haben noch mehr. Und die sind noch nicht abgeschlossen.
Ja, der Manga ist irgendwann on hold anscheinend gesetzt worden. Das Studio ist NAZ, also N-A-Z, die ja auch schon für Netflix mehrere Anime gemacht haben. Wie Thermairomai oder wie hieß es nochmal, was ich letztes Jahr eigentlich mochte? Goodbye World. Und ja, da fließt das irgendwie alles zusammen. Wir hatten halt Bakuyome Makura hatten wir schon auf Netflix, wir hatten NAZ hatten wir schon auf Netflix, Baki haben wir auf Netflix und das Ganze ist ein Tournament-Klopper.
Ja.
Also, wovon wir auch mehr als genug auf Netflix haben.
Weißt du, der Stil in dem Trailer ist nicht uninteressant. Ein weitaus realistischer Stil. Ich frage mich, warum die es schaffen, so viele von diesen Kampfsport- und Kampfkunst-Sachen halbwegs ordentlich umzusetzen. Aber wir haben keine endlos Tekken-Serie. Tekken, so ziemlich das größte Franchise, was an Prügelspiele angeht, noch rumspringt.
Ich meine, wir hatten eine Tekken-OVA auf Netflix, die leider nicht wirklich gut war.
Die halt, wie kann das passieren? Wie kann passieren, dass Baki gescheiten Kram kommt und Tekken nicht? Netflix, kannst du dich mal dran setzen, ne?
Ist aber wirklich Wahnsinn, dass wir da auf Netflix alles haben, auch in diesen Kloppern. So Record of Ragnarok, Kengan Ashura, Baki, Levius, Tekken. Und jetzt halt noch Garoden, Way of the Lone Wolf. Und ja, der Trailer sieht halt nicht unbedingt schlecht aus. So, es ist halt Studio NAZ, die sind jetzt so hit or miss. So, Thermairomai sah zum Beispiel halt relativ billig aus. Dann ist es aber gleichzeitig von dem Regisseur von Sabuki Bisco. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, war das auch, glaube ich, ein NAZ. Und das sah wiederum, ja genau, das waren NAZ und O's. Tolle Studionamen. Ja. was wiederum deutlich besser aussah. Und hier dieser Trailer, da sind halt mal coole Szenen drin, aber sonst sieht er auch relativ durchschnittlich aus. So, ich glaube, wenn es halt, außerdem mag ich zumindest das Charakterdesign, was halt recht realistisch erwachsen eigentlich ist. Also natürlich mit fetten Muskeln dran an allen Figuren, aber ich denke, das hoffentlich wird das mindestens nett. Wenn mehr, wäre ich auch sehr zufrieden mit.
Ja,
am 23. Mai geht's los. Wird mal wieder gekloppt auf Netflix, mal wieder. Dann haben wir noch ein Ninja und eine Assassinen leben zusammen. Ninja Tokurushiya no Futarigurashi.
Jo.
Ein Manga, der seit 2021 läuft, soll jetzt eine Anime-Adaption von Studio Chef bekommen. Das ist ein Comedy-Manga, wo halt eine Assassinin und eine, also eine Kunoichi, wo eine Kunoichi, also eine weibliche Ninja, und eine Assassinin, die auch ein Highschool-Mädel ist, zusammenleben.
Ja, okay. Es ist Studio-Chef, das ist wahrscheinlich das Interessanteste an dieser Nachricht.
Ja, also es wird wahrscheinlich mit einiges an Stil umgesetzt werden. Das Design sieht jetzt, ganz nett. So, mehr haben wir halt dazu auch noch nicht bekommen, außer diese Ankündigung. Jetzt kein Trailer, wir wissen nicht, wer irgendwie dran arbeitet, wir wissen den Staff nicht, keine Ahnung.
Wir wissen nur, dass ich den Namen des Autors mag, der 100 Burger.
Der 100 Burger, ja. Und dann haben wir noch einen neuen Anime-Film angekündigt für 2025 von Yoshitoshi Shinomiya und der heißt In New Dawn. Yoshitoshi Shinomiya ist ein sehr bekannter Zeichner für Hintergründe und Poster von Anime. Hat zum Beispiel viele Hintergründe für Makoto Shinkai-Filme gezeichnet und auch Poster, wie halt das zu Garden of Words, wie das zu Your Name, Children Who Chase Lost Voices. Hat das Poster gezeichnet für Pokémon The Movie Secrets of the Jungle. Ich glaube auch Hintergründe gezeichnet für I Choose You. Also ganz viel bekannten Kram, auch die Hintergründe drin gezeichnet oder an den Postern gewerkelt. Und der führt jetzt das erste Mal Regie, also seinen ersten Langzeitfilm, seinen ersten spielfilmabenden Film, der eine Koproduktion ist zwischen den Studios Asmik Ace und Mio Productions. Asmik Ace ist normalerweise eher im Live-Action-Bereich tätig, also ist eine japanische Firma, die eher Live-Action-Sachen macht. Und Mio Productions ist ein französisches Studio, was jetzt mit an der Koproduktion zu Ghost Cat Anzu saß, wo wir auch in einer der letzten Folgen mal über den Trailer gesprochen hatten. Und ja, das ist heute angekündigt worden. Es gibt auf dem Twitter-Account von dem Film auch schon 3 Screenshots und eine kleine 5-sekündige Animationssequenz, beziehungsweise da sind eigentlich 2 Screenshots drin und eines der Screenshots, was sie sonst geteilt haben, noch ein bisschen in Animation. Aber das sieht schon interessant aus. Das Ganze spielt bei einer Fabrik, die Feuerwerk herstellt und die jetzt abgebaut werden soll, damit da halt irgendwas Neues entstehen kann. Und es geht um 3 junge Menschen, die in der Nähe der Fabrik aufgewachsen sind und um die letzten 2 Tage rund um die Fabrik noch existiert.
Also Bilder.
Ja.
Das ist das Stichwort, Bilder, ne? Wir können uns wahrscheinlich darauf verlassen, dass der Mann eine Nase hat dafür für hübsche Bilder. Was der Rest? Naja, wer weiß.
Den Rest wissen wir noch nicht unbedingt, ja. Aber die 3 Bilder, die jetzt halt geteilt wurden, sind, sehen wirklich schön aus. Halt gerade das eine, wo man eine der Hauptfiguren irgendwie schlafen sieht in ihrem Haus, Wohnung, was auch immer das ist. Und das einfach voll gestopft ist mit Details. So viele unterschiedliche Blumen, die da irgendwie drin sind. Und kein Wahnsinn einfach, wie das aussieht.
Ja.
Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, in New Dawn vormerken für 2025. Und dann haben wir noch die Amis, die sich wieder an einem japanischen Videospiel bedienen, und zwar Golden Axe.
Jawohl.
Ein alter Arcade-Klopper von Sega, also kein Fighting Game, sondern ein links nach rechts alles durchkämpfen.
Ja. Das ist heutzutage echt blöd mit den Begriffen. Es war sehr lange als Beat'em'up bezeichnet.
Genau.
Die Japaner hatten sogar Belt-Scroller, irgendwie so eine Verenglischung davon. Okay. Also, das ist von Seite zu Seite, ja, die wie auf einem Fließband, ne, immer der Hintergrund vorbeiläuft. Aber ganz ehrlich, das ist schon sehr geil, weil Golden Axe ist einer der großen Klassiker. Das wird nicht so oft erwähnt, aber das ist mindestens genauso groß und gut wie so Sachen wie Double Dragon. Und die haben sogar vor Ewigkeiten schon Hollywood-Verfilmung bekommen. Bescheuerte, aber trotzdem, es gibt sie.
Ja, also Golden Axe sollen 10 Episoden werden, eine animierte Serie für Comedy Central, produziert halt von den Comedy Central Studios und Sony Pictures Television. Leitende Autoren sind Mick Mahan, einer der Autoren für Rick and Morty und der Hauptautor für Star Trek Lower Decks, und zusammen mit Joe Chandler, einer der Produzenten für American Dad.
Ich frag mich, was sie daraus machen, weil das Original ist im Endeffekt so 80er Jahre Billigs-Fantasy-Barbaren halt, ne? Und Mädels in knappen Rüstungen, Bikini-Rüstungen, die Monster verkloppen.
Ja, mal sehen, was sie daraus machen. Es wird ja dann sicherlich irgendwie parodistisch, weil es sind halt Leute, die dann arbeiten, die aus dem Comedy-Bereich kommen, und das Ganze kommt halt auf Comedy Central, also. Ja, mal sehen.
Ja, wirklich. Da kann ich mir nichts vorstellen drunter, ob sie wirklich voll ernst geben und einfach nur ein Trash-Gerät produzieren. Oder ob sie sich es nicht verkneifen können, die ganze Zeit die vierte Mauer zu durchbrechen, ne, und andauernd Meta-Gags zu machen. Mal sehen.
Ja, kommen wir zu Updates, zu bereits angekündigten Sachen. Wir haben den ersten richtigen Trailer für Look Back, der Anime-Adaption zu Fujimotos One-Shot. der am 28. Juni in den japanischen Kinos starten soll. Und ich habe so fett Gänsehaut bei diesem Trailer. Meine Fresse, das wird Peak. Das wird Peak Cinema. Ich habe so unglaublich hart Bock. Unfassbar, wie gut das aussieht einfach. Oh, was da für schöne Sequenzen drin sind. Die ganze Farbgebung. Ich bin verliebt.
Ja, also es ist wirklich eine Optik, die ich nicht erwartet habe. Ne? Ich konnte mir bisher noch nicht wirklich vorstellen, was sie damit vorhaben anzustellen. Aber jetzt, das hinterlässt Eindruck.
Ja, oh, da sind auch tolle 3D-Sequenzen so drin. So wenn einer der Briefe unter die Tür fällt und die Kamera das so dicht begleitet. Es gibt eine Szene, wo die Protagonistin auf ihrem Heimweg anfängt zu rennen und der ganze Hintergrund dabei so verschwimmt. Also, oh, ist das gut gezeichnet.
Jo, da hat jemand seinen Spaß, aber wirklich.
Musik kommt von Haruka Nakamura für den Film. Die hat das Ending komponiert für Trigun Stampede. Und ja, klingt auch im Trailer auf jeden Fall schon mal sehr stimmungshaft. Habe ich. Ja, das war geil. Dann haben wir den ersten Trailer zu Plus Sized 11, der uns jetzt auch ankündigt, wer dran arbeitet. Und die, ja, leicht übergewichtigen Elfinnen. Man sieht halt, es ist eine Show, die wird halt sehr darauf fokussiert sein, das irgendwie zu fetischisieren. Das irgendwie Fanservice rauszuschlagen. Und, es wird gemacht bei auch wieder einem neuen Studio, Elias. Jetzt glaube ich erst, das habe ich vorhin nachgeguckt, 2020. Und ist, glaube ich, auch das erste richtige eigene Werk. Also, wo sie das Hauptstudio sind für die Produktion.
Mhm.
Ich habe so Angst, dass diese ganzen Studios, die jetzt anfangen, das erste Mal was als Hauptstudio zu produzieren, damit so fett auf die Fresse fliegen werden.
Weißt du, normalerweise würde ich sagen, dass so ein einfacher Fanservice-Anime, Billigkomödie eher die sichere Spur ist, aber ich habe keine Ahnung, das ist ja eher, es ist ein komisches Fetisch und es ist eher Nische, ne? Was heißt komisches Fetisch? Komisch ist vielleicht falsch gesagt, aber ich weiß nicht, ob sie das einfach so hier mit, ach ja, das gucken sich die Leute eh an, durchwinken können.
Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon. Regie führt Toshikatsu Tokoro, hat auch schon Why the Hell Are You Here Teacher Regie geführt, was ja auch sehr Fanservice-y gewesen ist. Sehr edgy.
Das ist schon jenseits von Fanservice fast.
Ja, viel mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Wenn ihr den Trailer sehen wollt, könnt ihr auf den YouTube-Kanal von King Amusement Creative gehen, alle der Produzenten der Show, und dann könnt ihr die leicht übergewichtigen Elfinnen dabei sehen, wie sie Pommes essen und Sport machen.
Ja. Aber es sieht nicht besonders toll aus, aber trotzdem, egal, was soll's. Es gibt halt nicht so viele Vergleichsbeispiele dazu. Ne?
Ja. Dann die schlechten Nachrichten für Yuri on Ice-Fans. Oh. Ice Adolescence, der Film, ist offiziell eingestampft. MAPPA hat bekannt gegeben, dass die Produktion von dem Yuri on Ice-Sequel-Film eingestampft worden ist, aus verschiedensten Gründen, was ziemlich wild ist. Der Film sollte ursprünglich mal 2019 rauskommen, ist 2019 dann verschoben worden auf unbestimmte Zeit, dann halt nie rausgekommen, und ja, jetzt haben wir den Salat.
Ist traurig, irgendwie steht Yuri on Ice unter keinem guten Stern.
Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man die Produktion von einem Sequel zu einem der gehyptesten Anime seiner Zeit so verkacken kann, dass er erst nicht zustande kommt. Like, das war Free Money. Wäre das ins Kino gebracht, das wäre einer der Top-Filme des Jahres.
Ja, wahrscheinlich.
Also, ich bin mal gespannt, wann wir mehr zu den tatsächlichen Hintergründen erfahren, was da passiert ist. Ob sich da mal irgendwann jemand äußern zu wird. Ich würde es halt wirklich gerne mal wissen, wie das verkackt werden konnte.
Das ist echt eine riesengroße Frage. Es könnte so viel unterschiedliche Sachen sein. Und natürlich lassen sie sich nicht aus, ne? Verschiedenes, ne? Meine Güte.
Dann haben wir den ersten Trailer zu Twilight Out of Focus. Eine Boys Love-Serie, die in der nächsten Saison, glaube ich, an den Start gehen soll. Und genau im Juli. Ja, da sehen wir jetzt auch mal ein bisschen im Prinzip die Handlung in Aktion. Ich weiß gar nicht, also so, ich hatte vorher noch keinen so richtigen Eindruck davon. Es geht halt irgendwie um den Filmclub und die Schüler bekommen den Auftrag, einen Film zu machen mit dem Thema BL, Boys Love. Was, ja, und dabei passieren dann halt, dabei knistert es dann wirklich.
Jo.
Das ist die Prämisse. Nett. Sieht jetzt halt nicht allzu krass aus. Ist halt Studio Dean. Heutiges Studio Dean.
Ja, okay. Bei den Zeichnungen haben sie sich schon Mühe gegeben, aber es sind trotzdem eigentlich nur lauter Nahaufnahmen von ja. Jungs, die in die Kamera schmachten.
Es sind lauter Still Frames, also so großartig viel Animation hat der Trailer jetzt nicht.
Nee.
Ja, ich habe ehrlich gesagt von dem halt auch nie vorher so großartig gehört, von der Vorlage. Ich kann das halt gar nicht einschätzen, ob das jetzt so in die toxische Richtung geht, ob das ein bisschen doch mehr zu sagen hat, ein bisschen romantischer ist, keine Ahnung.
Auch in der Hinsicht ist dieser Trailer relativ nichtssagend.
Ja. Dann haben wir Loner Life in Another World mit einem Teaser und einem Oktober-Startdatum. Und dem Staff. Und auch hier ist es wieder, wer nicht genug bekommen kann von Isekai Fantasy, der hat den nächsten Titel für sich mit Loner Life in Another World. Denn ja, mehr als ein Junge, der, ich glaube, der wird mit seiner ganzen Klassik-Isekai-t, er hat aber die schwächsten Skills natürlich.
Natürlich.
Weil es müssen immer der Underdog sein als Protagonist. Aber dann findet er sich damit halt irgendwie zurecht und beginnt sein fröhliches Leben alleine mit seinen ganzen weirden Skills. Yippie.
Weißt du, ich finde es seltsam. Es scheint fast so, als würde Iseka im Moment die Regeln der Physik brechen. Weil eigentlich, wenn du etwas so übersättigst, ne, dann bricht es irgendwann zusammen. Es war auch Anfang der 80er mit dem Videospiel Crash in Amerika. Da wurde einfach der ganze Markt vollkommen übersättigt mit Billigschrott. Ne? Bumm. Hat sich kein Sau mehr drum gekümmert. Aber bei Isekai, das juckt nicht. Du kannst so vollstopfen, das verdammte Fass. Es berstet trotzdem nicht.
Ja, irgendwer guckt sich an. Ich weiß auch nicht, warum. Dich haben wir jetzt davon losgekriegt.
Naja, nicht ganz. Ich bin ja immer noch der Fantasy-Müll-Fan, aber
ja. Das wird gemacht bei den Studios Hayabusa-Film und Passione. Hayabusa-Film ist auch wieder eines dieser neuen Studios, die während der Corona-Zeit entstanden sind und jetzt die erste eigene Animation machen. Und ja, ich meine, Passione kennt man jetzt für die ganzen Bubis. Also, wie war das nochmal? Genau, Harem in a Labyrinth of Another World zum Beispiel. Und jetzt aktuell Spice and Wolf Remake. Und Regie führt Akio Kazumi. War vorher Regisseur bei Polygon Pictures. War einer der Regisseure für Agent Demi-Human. Aber auch der Regisseur für das Fist of the Blue Sky, Regenesis. Was ich gehört habe, wirklich nicht gut gewesen sein soll.
Ah doch, ja, da habe ich kurz reingeguckt. Das war wirklich nicht gut. Nein.
Ja, und der führt jetzt das erste Mal, glaube ich, wenn ich das hier sehe, eine 2D-Serie-Regie. Weil sonst auch überall für CGI gecredited, in so Pokémon-Filmen zum Beispiel. Ja, das ist so ziemlich das einzige Besondere, was ich in diesem Titel erwähnen kann. Gehen wir weiter.
Yep.
Die Strawberry Prince Group, diese Boys-Fictional, halb-fiktionale Idol-Gruppe, da haben wir schon mal in einer der letzten paar Podcasts oder so, kam die Ankündigung, dass sie ihren Anime-Film bekommen. Jetzt ist noch angekündigt worden, zumindest über einen neuen Trailer, dass der am 19. Juli bereits in den japanischen Kinos rauskommt. Ja, sieht halt nach wie vor eigentlich so ganz hübsch aus, die Trailer und so, aber da sind Matze und ich halt nicht die Zielgruppe für. Wir haben den ersten Trailer zu Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Ja. Und wer auch noch nicht genug von Edge bekommt, wer sich noch nicht genug Shadow the Hedgehog in seine Venen gepumpt hat, kann auch da wieder sich freuen auf den Juli. Da wird es rauskommen, Failure Frame. Der erste Trailer. Ich meine, das sieht tatsächlich ganz gut produziert aus, so bis auf das CGI-Monster in der Mitte des Trailers.
Ja, die stechen halt echt raus, weil die Zeichnungen wieder so gut aussehen. Das erinnert mich an diesen anderen Isekai, der aus einem koreanischen Manga basiert, wo er immer zwischen der Realität und der Fantasy-Welt umwechselt und dann halt auch die ganze, die ganzen Kräfte, beziehungsweise den heißen Körper dann auch in der wirklichen Welt hat. Ne? Von wegen irgendwie so ein kleiner, dicklicher Büro-Nerd zu so einem Model. Und dann schmeißen sie natürlich in der wirklichen Welt und auch in der Fantasy-Welt alle Mädels an ihn. Das Ding war auch unglaublich gut gezeichnet für seinen dämlichen Inhalt. Und das sieht hier ähnlich aus. Aber
Cheats nicht bei Number World war das, glaube ich.
Ja. Aber das 3D sieht im Vergleich dazu mies aus. Was ist denn da passiert?
Ich mag halt vor allem so tatsächlich die Lichtstimmung so ein bisschen. Also wie das Licht gezeichnet ist in dem in den Handzeichnungen. Aber ja, wie gesagt, das CGI sieht nicht sonderlich gut aus und es hat halt eine gute Packung Edge und Fanservice, also die ganzen Charakterdesigns von den Mädels sind, so ein bisschen brustbetont und es gibt auch irgendwie einen Shot einfach mal mittendrin, wo dann halt eine der Brüste begrapscht wird, irgendwie sowas im Close-Up.
Das Problem ist, diese Einstellung ist vollkommen kontextlos. Wir wissen nicht, wer wem an die Brust fasst. Was soll denn
das? Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wird gemacht bei den Studios 7 Arcs und Synergy SP. Regie führt Michio Fukuda von der zweiten Staffel Terraformers zum Beispiel.
Okay.
Ja. Im Juli geht der Failure Frame los. Und dann können wir noch kurz aufs japanische Kino gucken. Es ist ja wieder ein neuer Anime-Film gestartet mit Blue Lock. Episode Nagi hat in seinen ersten 3 Tagen 463 Millionen Yen eingenommen. 337.000 Tickets verkauft, ist damit Platz 2 im japanischen Box-Office. Platz 1 ist natürlich immer noch der neue Detective Conan-Film.
Jo.
Aber das ist für einen Blue Lock-Film, würde ich sagen, ganz gut, der vor allem zur gleichen Zeit rauskommt wie halt ein neuer Detective Conan-Film.
Ja, beziehungsweise
halt eine Woche später.
Ich dachte mir auch gerade echt, diese ganzen japanischen Anime-Kino-Filme müssen wirklich aufpassen, dass sie in Zukunft sich nicht zu sehr überschneiden. wenn die so viel Publikum anlocken können, ne, dann ist es wirklich, es wäre Wahnsinn, ey.
Ja. 463 Millionen Yen ist auf jeden Fall eine gute Menge für einen Anime-Film. Ja. Das ist jetzt mal kein totaler Überflieger direkt bei Release, aber es ist trotzdem eine ordentliche Menge Cash.
Alles noch am Leben, die ganzen Franchises, die in den letzten Jahren groß geworden sind.
Jo. Kommen wir zum Rest. Einmal haben wir leider wieder eine Todesmeldung mit Yasuo Muramatsu im Alter von 91. Ist jetzt nicht so viel noch in heutigen Anime unterwegs gewesen, deswegen werden viele die Stimme wahrscheinlich nicht unbedingt kennen. War zum Beispiel Tom in One Piece, der auch, glaube ich, dann einer der Hauptbösewichte oder so in der 2010er OVA gewesen ist. Hat zahlreiche Nebenfiguren in Detective Conan gesprochen und war zum Beispiel auch Ibrahim Revel in dem Original Mobile Suit Gundam, also einer der so Offiziere der Erdföderation.
Der hat also auch schon vor 45 Jahren den alten Mann gespielt. Passt.
Ja, Alter von 91. Zumindest lange dabei gewesen. Ich weiß es halt nicht, ob der dann in den letzten Jahren, der hat wahrscheinlich seinen Ruhestand genossen oder so. Ich habe jetzt keine aktuelleren Credits halt gefunden. Das letzte war dann halt aus 2010, der Tom in einem One Piece OVA.
Ja, aber hey, wenn du so lange dabei bist, dann ist auch die Liste nicht gerade so winzig.
Ja.
Auch wenn es Nebensrollen sind, ist egal. Er hat auf jeden Fall irgendwie so über 50 Anime irgendwie mitgemacht.
Ja.
Oder mehr, sogar noch über 100 oder vielleicht so.
Dann haben wir einmal 4 Männer sind, beschuldigt worden, Material von dem Strike Witches Anime kopiert zu haben und verkauft zu haben durch Online-Auktionen seit 2016. und sollen damit umgerechnet, also ungefähr einen Umsatz von 10 Millionen Yen gemacht haben.
Ui, Bootlegs.
Ja, also die haben, das wird jetzt halt nicht ganz klar, die sind irgendwie an Produktionsmaterialien von den Strike Witches Anime gekommen und ja, haben das dann halt kopiert und diese Kopien verkauft. Kadokawa hat dann Anzeige gestartet und jetzt, ja, sind die drei gerade in Untersuchung durch die Polizei.
Das sind echte Raubkopien, ja? Nicht das, was man für digitale Sachen macht, wo es illegale Kopien sind, einfach nur, sondern das hier sind echte Raubkopien. Da wird tatsächlich was gestohlen, was physisches, wird kopiert und verkauft für Geld. Das ist, ja, wow.
Ja, das ist tatsächlich mal was, wo es auch verständlich ist, dass da ordentlich hinterhergegangen wird und so, wenn die das halt irgendwie illegal drangekommen sind an diese Materialien. Wie gesagt, wird halt jetzt nicht irgendwo in dem Statement oder so, also auch in den japanischen Nachrichten habe ich dazu jetzt zumindest via Google und DeepL Translate das jetzt nicht irgendwo rauslesen können, dass es da erklärt wird, wie die drangekommen sind. Aber ja, das ist eigentlich etwas, was beinahe oldschool fast schon ist eigentlich, das so in Person zu machen. Weil man kennt es vielleicht noch aus der OVA da von Gainax, wo die da in Offices einbrechen und da tatsächlich Produktionsmaterialien klauen und so für ihre persönliche Sammlung.
Ja.
Das war ja früher fast ein Spott.
Ja, also wenn du eine Verbrecherkarriere da irgendwie starten möchtest, macht es natürlich Sinn, irgendwo reinzusteigen, wo auch Geld zu holen ist. Und der Merchandise-Bereich, da fließt einiges. Deswegen. Ja.
Wo aber eine ganze Menge Geld fließen soll, sagen wir es mal so, ist ein Fall von Mangamura, der jetzt zu Ende gegangen ist.
Ja, ja, ja. Da haben wir im Rolling Sushi auch schon drüber gesprochen. Ein Wahnsinn, der Kram hier.
Ja, im Fall von Mangamura, das war ja eine Geschichte, die jetzt wirklich schon sehr lange sich vor sich herzieht. Irgendwie sind da mal Leute aus Japan abgehauen in die Philippinen. Und was weiß ich, was da noch alles dabei war. Jetzt haben wir das finale Verdict, die finale Entscheidung vom Gericht. 1,7 Milliarden Yen schulden die zwei Hauptbetreiber an Shueisha, Shogakukan und Kadokawa. Das ist natürlich eine Summe, die die nie im Leben bezahlen werden. Ist eine Summe, die der angebliche Schaden sein soll, den sie verursacht haben.
Ja, das ist auch Blödsinn.
Ja, durch und gerade wenn es halt auch nur vier, also es sind betroffen angeblich 441 Volumes von 17 verschiedenen Manga, darunter One Piece, Kingdom, Dorohedoro. Und die sollen zwar Ad Revenue damit irgendwie verdient haben, das ist ja, aber ich meine, gerade wenn man auf solchen Seiten unterwegs ist, haben wahrscheinlich die meisten Menschen, die das dann auch nutzen, einen Adblocker.
Ja, es ist schwer zu sagen, aber die werden wahrscheinlich schon Geld damit verdient haben. Trotz Kosten und trotz, ja, ich habe keine Ahnung, werden wahrscheinlich nicht viel Geld damit verdient haben. Garantiert nicht genug Geld, um irgendwie hier was zurückzuzahlen. Darum geht es ja auch nicht. Ist ja eigentlich ein Symbol, ne?
Ja,
ein also Exempel, das statuiert wird.
Das ist halt eindeutig gemacht, um halt denen zu zeigen, ey, wenn ihr sowas macht, wenn ihr hier unsere Manga irgendwie illegal ins Internet stellt, dann wird es jetzt ganz, ganz teuer für euch und wir ruinieren euer Leben. Und ich meine, natürlich sollte sowas schon verfolgt werden, weil die eigentlichen Besitzer und die eigentlichen kreativen Köpfe das Geld verdienen. Weil die eigentlichen kreativen Köpfe leider durch den Kapitalismus auch nicht viel abbekommen, weil die Studios sich dann das meiste einheimsen. Oder beziehungsweise die Produzenten. Und ach, keine Ahnung, es ist alles irgendwie so an sich, ja, sowas sollte man verfolgen. Auf der anderen Seite sollten wir einfach das ganze System eigentlich umwerfen.
Das Problem an solchen Exempeln ist auch, dass die Verhältnismäßigkeit einfach durch die Gegend getreten wird.
Ja.
Weißt du, wenn du dann halt wirkliche Schwerverbrechen haben, die weniger Geldstrafen bekommen, weitaus kleinere. Oder irgendwelche große Finanzverbrechen, die weitaus kleinere Geldstrafen dafür bekommen. Das ist ja das Dämliche daran, wir haben ja eigentlich eine Justiz, weil so Selbstjustiz so unverhältnismäßig ist. Ne? Diese ganze Sachen, bevor irgendwie Justiz in der Macht der Regierung lag und in der Macht der Behörden, hat ja immer das Problem gehabt, dass sie aus dem Ruder gelaufen ist, weil halt dann hat jemand jemanden beleidigt, dafür hat der andere den halt gleich umgebracht. Und dann hat die Familie von dem umgebracht und gleich mal die ganze Familie von dem niedergemacht, ne? Von dem anderen. Das hat sich eskaliert und hat einfach die Gesellschaft zerstört, ne? Und das sollte ja eigentlich das Gesetzsystem, das wir heute haben auf der ganzen Welt, großenteils sollte das eigentlich beheben, ne? Dass objektiv und emotionslos damit umgegangen wird. Aber halt, wenn halt im Endeffekt du ohne Probleme das so ausnutzen kannst, dass du einfach ein Exempel statuieren kannst, dass es jenseits von jeglicher Relation und jeglicher Verhältnismäßigkeit ist, dann ist es eigentlich auch dämlich. Das ist eigentlich eine Blamage für ein Rechtssystem, sowas.
Ihr müsst nur jede Woche Rolling Sushi hören oder ihr seid wie ich und ihr müsst es schneiden. dann merkt ihr schon, dass das ganze Rechtssystem in Japan sowieso, also es ist sowieso recht schwach, sagen wir das jetzt mal. Weil es vor allem besonders viel einfach immer dem Staat in die Hände spielt und es ist und den großen Firmen und es ist.
Ja, du, aber das ekelhaft. Ist leider Gottes mit jedem Rechtssystem.
Es ist in sehr vielen Ländern so, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es in Japan ziemlich extrem auch in manchen Punkten ist.
Ja, in Japan ist an vielen Ecken der Wurm drin, aber wir haben auch sehr viele positive Gerichtsurteile aus der letzten Zeit gehabt, ne, wo wirklich Gerechtigkeit, ne, passiert und auch progressive Sachen, also wirklich fortschrittliche Urteile von größeren und oberen Gerichten. Also so ist es nicht nur Müll.
Naja, ich denke letzten Endes, so viele Leute wird es aber halt trotzdem nicht aufhalten. Also keiner, weil ich meine, auch dafür, dass in jedem Land Mord illegal ist, passiert das trotzdem ziemlich häufig.
Ja.
Und hier ist es halt genauso ein Fall, wo es einfach etwas ist, was ziemlich einfach zu machen ist. Und alleine dadurch wirst du kaum jemanden aufhalten.
Die Abschreckung wird wahrscheinlich auf Japan innerhalb des Landes wirken. Ne? Wird halt nicht mehr wirklich so einfach sein innerhalb des Landes, dass ja jemand sich mit illegalen Sachen und einer Webseite groß was verdienen kann, weil er weiß, da kriegt er sofort auf die Schnute. Die schauen ihm auf die Finger. Aber außerhalb von Japan, ne? Was wollen sie dann groß machen? Naja.
Ansonsten haben wir den 28. Tezuka Osamu Kulturpreis.
Jo.
Ist ausgezeichnet worden. Zum 28. Mal werden Manga ausgezeichnet, die laut eigener Angaben der Preisgeber dem Spirit von Osamu Tezuka folgen.
Ah, okay.
Vom großen Schöpfer. Und diesmal ging der große Preis an Plinius.
Genau, das VNU.
Ja, ist im Römischen, ist das VNU. Und weil der Manga natürlich von Mari Yamazaki kommt, also der Mangaka von Termae Romae und Olympia Kyklos, muss das natürlich auch so geschrieben werden, weil ich sei ein großer Nerd. Aber ja, Plinius, ein Manga, wo es um Plinius, den Alten, geht, einen Historiker, einen Flottenkommandeur in der römischen Navy, ein Philosoph und jemand, der es liebt zu baden.
Natürlich.
Was natürlich auch irgendwie drin vorkommen muss, ja.
Ach, die Spinnen, die Römer.
Ja, finde ich tatsächlich irgendwie schön, dass das ausgezeichnet wird. Die Manga von Mari Yamazaki sind sowieso irgendwie ganz interessant, inwiefern sie halt Comedy und tatsächlich so was Bildungsmäßiges kombinieren.
Ja.
Und ja, bei Plinius, da interessiert es mich halt auch, in was für eine Richtung das geht. So. So ist das auch wieder mehr Comedy? Ist das tatsächlich mal was Dramatisches oder sowas? Das muss ich unbedingt mal reinschauen, weil mich das halt einfach mega interessiert. Und gerade wenn es dann halt so Manga sind, die dann halt von solchen historisch akkuraten Mega-Nerds kommen. Ja, da bin ich ja dabei. Ich habe erst in einem der letzteren Podcasts über den historischen Manga sehr groß abgefeiert. Und das ist halt so, das interessiert mich halt. Der New Creator Preis ging an Kanda Gokurachō Shukunin Banashi, Stories of the Artisans of Kanda's Gokura Town. Eine anthologieartige Geschichte, wo es um Tokio zur Edo-Zeit geht und besonders um, ja, so Leuten, die der Craftsmanship gewissen nachgehen, also um Schmieden, um Leute, die Fässer bauen, um Färbereien und sowas. Und yep. Das klingt
Handwerk.
Auch, ja, die dem Handwerk nachgehen, das klingt auch super interessant, finde ich.
Besonders, weil irgendwie dieses Cover von dem Manga, das Titelblatt, ist im Holzschnittstil da so gemacht. Das ist sehr cool.
Ja, also auch wieder was sehr, sehr Interessantes. Und der Shortwork-Prize geht an Tsuyokusa Natsuko no Isho, das Leben der Natsuko Tsuyokusa von Mangaka Miri Masuda. Und da geht es um die Geschichte einer angehenden Mangaka oder einem angehenden Mangaka, einem 32-jährigen Natsuko, während der Covid-Zeit. Klingt auch ganz nett, ist in einem sehr, so sehr simplen Stil gehalten. Mhm. ja, kann ich auch sehen, das passt alles irgendwie auch definitiv rein, so zu dem Osamu Tezuka-Preis, dass das halt alles so was Anspruchsvolleres halt ist.
Ja, wertvolles Zeugs.
Ja, kulturell wertvolles Zeugs. Besonders ausgezeichnet worden ist das Komitia-Komitee, eine Organisation, die viermal im Jahr eine Doujinshi-Convention veranstaltet, wo es dann auch immer einen großen Preis gibt. Und die besonders halt Originalwerke dort auszeichnen in der Doujinshi-Szene. Und ja, die haben dieses Jahr den großen Preis für die kulturelle Verbreitung von Manga gewonnen.
Jo, Wahnsinn. Nicht übel.
Ja, also alles irgendwie schön.
Yes.
Dann haben wir den ehemaligen MAPPA-Produzenten und Executive Director Makoto Kimura, der MAPPA verlassen hat Ende März und jetzt ein neues Studio gegründet hat namens Blue Rights. Die werden sich darauf fokussieren, vor allem auf die Planung von TV-Anime und Kino-Anime, wie aber halt auch von vielem drumherum. Manga, Bücher, Musik, Musikvideos, Werbungen, Merchandise, alles sowas. Vor allem wird halt, soll es primär halt um die Planung gehen, statt der tatsächlichen Animationsproduktion. Es ist dann so ein bisschen halt dem nachempfunden, was Twin Engine im Prinzip ist, was auch dazu passt, dass Makoto Kimura auch schon vorher, bevor er bei MAPPA gearbeitet hat, bei Twin Engine gearbeitet hat und da jetzt im Prinzip seine eigene Twin Engine gegründet hat, halt eine Firma, die ist halt veröffentlicht, die ist halt da für die Planung, die hat dann Twin Engine hat er dann halt eventuell halt seine eigenen Studios noch mitgegründet und aufgebaut und gekauft. Und Blue Rights, ja, die, ich schätze mal, die werden dann wahrscheinlich sogar auch irgendwann das Gleiche machen, wenn sie erfolgreich sind. Aber jetzt geht es erstmal daran, irgendwie die Produktion von neuen Anime in die Wege zu leiten.
Ja, das scheint auf jeden Fall ein Bereich zu sein, wo das notwendig ist. Wir wissen ja, wenn es nicht mit der Planung stimmt, was für Probleme dann eine Produktion bekommen kann, ne?
Ja, also das ist vor allem einer der Produzenten, der halt bei MAPPA viel für Chainsaw Man und Jujutsu Kaisen verantwortlich gewesen ist. Und gerade Chainsaw Man ist nach wie vor eine sehr einzigartige Produktion. War, glaube ich, auch einer einer der Produzenten auch für Kämpfer Cooking in Another World, also die beiden Dinger, die MAPPA selbst gefundet hat. Und ja, es wirkt so ein bisschen von dem, was ich gesehen habe, dass es halt so einer der interessanteren Produzenten und einer der besseren Produzenten so gewesen ist bei MAPPA. Halt mit Campfire Cooking, mit Zombieland Saga unter anderem auch, mit Jujutsu Kaisen. Halt vorher für Fuji TV auch gearbeitet, also bevor er bei Twin Engine gewesen ist, dann noch vorher bei Fuji TV gearbeitet für diesen Blog, wo an Junge, bei dem Neutamina-Blog. Und hat da halt auch an so ein paar anspruchsvolleren Titeln mitproduziert, wie Eden of the East oder House of Five Leaves.
Ja, also ja, die neuen Spieler in der ganzen Anime-Landschaft, die kommen immer wieder vor. Die schießen zwar nicht wirklich wie Pilze aus dem Boden, aber es gibt einen stetigen Fluss, ne, an, ja, Neugründungen. Da bin ich mal gespannt. Besonders, weil diese ganzen Neugründungen sind meist ja nur, ja, nicht wirklich so, dass auf einmal nur neue Leute dort arbeiten, ja, sondern das sind, klar, das sind ja alles Nomaden in der Anime-Industrie, ne?
Ja. Ja, Daumen sind gedrückt, mal gucken, was bei rauskommt. Jetzt wird nur eine Weile dauern dann, ne? Bis da das erste Mal, was bei raus rumkommt. Sowas muss ja erstmal in die Wege, ja, ja, gehen.
So eineinhalb Jahr bis zwei. Ja.
Dann ist der neue Japan Video Software Association Report rausgekommen für 2023, wo es um die Home Video Sales von Januar bis Dezember 2023 geht. Und natürlich sind die wieder weniger geworden. 8% weniger. Alles zusammengenommen, also Animation, das heißt sowohl in Japan entstandene wie auch aus Übersee, kommt der Diskverkauf von Animationen in Japan auf 26,8 Milliarden Yen. Ist 8% weniger, wie gesagt, als 2022. Da waren es noch 29,2 Milliarden Yen. Ist das zweite Mal in Folge, dass es weniger geworden ist. Ist jetzt, glaube ich, aber auch vor allem heutzutage keine große Überraschung.
Nee.
Ja, 80% machen davon immer noch Anime aus, also die Japan-eigenen Produktionen aus dieser Zahl. Besonders viel zurückgegangen ist die Kinderanimation. Da haben wir 23,7% für Kinder-Anime. 23,2% für Anime an Kinder gerichtet und 38,6% bei Animationen aus Übersee an Kinder gerichtet. Das ist der größte Drop-off definitiv in diesen Statistiken, was ja auch eigentlich ziemlich Sinn ergibt, und eigentlich hätte ich fast schon gedacht, dass man das früher sieht, weil heute mit den Streaming-Services, so die Eltern brauchen sich kein Bob der Baumeister mehr auf DVD zu gucken, um damit ihr Kind ruhig zu stellen. Sondern nee, machen halt nee. Netflix an und da ist es dann halt drauf.
Ja, und die Kinder kennen sich auch da aus, ne? Die gehen dann in die Kindersektion von Netflix und wissen genau, was er haben wolle. Ja. Kenne ich von meinem Neffen genauso.
Also, ergibt definitiv Sinn, dass es der größte Verlust ist. Eigentlicher Anime-Bereich ist halt nur um 4,5% zurückgegangen auf die 22,4 Milliarden Yen. Ja. Es ist halt, wie es ist, ne? Lässt sich jetzt halt nichts dran ändern. Da haben wir letztes Jahr halt über fast das Gleiche letztlich gesprochen.
Die Jahre davor
Streaming,
auch, ja.
Ist halt heutzutage way to go. Ja.
Ja. Ist ganz normal. Selbes wie jedes Jahr. Ja. Und die Welt ändert sich langsam aber sicher. Und genauso
Nein,
wie bei
Veränderung!
Und es wird sich halt genauso einspielen wie für vielen anderen Medien, bei physischen Medien, ne? Ja. Bei greifbarem Zeugs, dass es dann zum Sammlerobjekt wird. Es wird nicht verschwinden. Es wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Stärke und Aufwind bekommen, wenn die Leute halt so ein bisschen Liebhabermäßig mehr damit umgehen, ne? Genauso wie die ganzen Vinyl-Schallplatten, werden die Leute ihre Blu-Rays dann. Vielleicht kriegen wir dann auch Ausgaben davon, die einfach viel, viel feiner sind und die den Preis ein bisschen gerechtfertigter sind.
Ja, dann noch zuletzt. Das japanische Fernsehen hat ein großes Programm gehabt bei TV Asahi, wo es darum geht, die beliebtesten Anime-Songs festzustellen, aber nicht, weil das passiert im japanischen Fernsehen halt relativ häufig, von JapanerInnen selbst gewotet, sondern dieses Mal hatte sich die Sendung spezifisch an ausländische Fans gerichtet, was die denn so finden, die coolsten Anime-Songs sind. Und jetzt ist die Top 20 veröffentlicht worden. Diese Sendung ging irgendwie 3 Stunden lang. Ich habe keine Ahnung, was sie da 3 Stunden lang machen.
So 20 Lieder.
Ja. Okay. Was haben wir denn vielleicht mal so Interessantes dabei? Ich weiß, es ist ganz schön, Tank noch drauf zu sehen. Das Opening von Cowboy Bebop ist Platz 17.
Jo.
Ich realisiere es ja jetzt gerade. Platz 20, 19 und 18 sind alles 3 Attack on Titan.
Ich meine, einige von den Sachen sind sehr kann man gut nachvollziehen. Besonders, ja, wenn es halt nicht so lange her ist, dann haben sie bessere Chancen, beziehungsweise ja, was natürlich halt jetzt gerade für Aufregung sorgt. Ne? Aber in der Mitte der Liste sieht man dann halt die Klassiker, ne? Die, ja, absoluten.
Also Chala Hetchala ist drauf und Dragon Ball Z. Ja. Silhouette, das bekannteste Naruto Shippuden-Opening. Mhm. Kanabun ist drauf. Butterfly, das Digimon Adventure Opening.
Natürlich, ja, auch das Fullmetal Brotherhood, Fullmetal Alchemist Brotherhood Opening, das ist auch sehr groß gewesen zu seiner Zeit.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches davon again war. So, ich mag alle Openings von Brotherhood.
Ja, ich glaube, das war das erste.
Was ist das erste? So, ich finde, was kulturell einfach, was ich persönlich einfach am coolsten finde, was mir wesentlich mehr im Kopf alles am meisten hängt bleibt von den Fullmetal Alchemist Openings, ist halt das von Asian Kung Fu Generation von der Originalserie.
Ja, ja.
Das,
ja,
ist hier gar nicht drauf, leider, auf der Liste. Sagen wir noch, das Opening von One Piece auf Platz 8. Ja, ergibt auch viel Sinn.
Jo.
Chainsaw Man Opening war auch sehr beliebt gewesen. Auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir dann Unravel von TK, weil von Tokyo Ghoul, was auch sehr gut passt. Das ist ein sehr gemimtes Lied auch irgendwie geworden. Und die Platz 3, also ich meine, Platz 1 überrascht mich jetzt nicht, aber von Platz 3 habe ich noch nie gehört.
Das ist einer von diesen alten Necker-Dingern. Richtig alt, 70er Jahre und so 80er Jahre.
Oh, irgendwie das Intro von Waltz V.
Voltes.
Yes. Voltes 5. Ist das irgendwie, ist das bei den Amis irgendwie groß gewesen oder in irgendeinem Land? Oder?
Also, das ist wahrscheinlich auch außerhalb von Amerika ein großes Ding gewesen. Im spanischsprachigen Raum würde ich jetzt mal auf jeden Fall schätzen. Wenn ich ja, mehr sehe.
Immer ganz weird.
Bei den ganzen Titeln da, die das Ding hat, die Alternativtiteln, da sind sehr viele dabei, wie zum Beispiel portugiesische.
Hm.
Ich müsste mal gucken, ob das irgendwas mit diesem ganzen anderen alten Mecker-Kram zu tun hat, Voltes 4. Hat das nicht was mit, lass mal kurz checken.
Oh, jetzt kommt die Recherche.
Die Recherche, das kurz mal in Wikipedia reinschauen. Ne?
Die große Recherche.
Nee, ich habe gedacht, das wäre einer von den Teilen gewesen, die dann bei diesen Serien Robotech, drin nee. Wäre, die zusammengeschmissen nee. Wurden. Ist es aber nicht, es ist älter, glaube ich.
Ja, also ich sehe hier gerade, okay, es ist 1982 schon mal auf Englisch rausgekommen. Ist anscheinend in den Philippinen groß, vor allem auch. In Italien sehe ich hier. Ja, hier genau, hier ist der ganz große Tagalog-Bereich, also Philippinen.
Boah,
und Portugiesen. Also die große Zielgruppe davon sind die Italiener, die Filipinos und die Portugiesen.
Jo, bei den Philippinen haben sie sogar eine Realverfilmung zu dem Ding gemacht. Jawohl.
Okay.
Yeah, also es gibt noch Welten, von denen wir keine Ahnung haben. Sehr gut, das gefällt mir.
Auf Platz 2 ist dann das Opening von Oshinoko.
Jo.
Ja, ergibt halt auch Sinn, ist halt immer noch sehr zeitnah, ist extrem durchs Internet gegangen.
Mm.
Und auf Platz 1 Cruel Angels Thesis von Evangelion.
Ja, das wo, macht auch.
Ja, die Sinn. Komponistin bis heute noch ordentlich viel Geld damit verdient. Ja. Ist tatsächlich ganz interessant, weil es halt auch eine sehr unterschiedliche Liste ist, als wenn man halt jetzt JapanerInnen fragen würde. Wo dann halt nochmal ganz andere Sachen so mit drauf sind. Also das Ganze ist hier auch zusammengefasst halt in einem Artikel von Anime News Network. Und da wird zum Beispiel auch erwähnt, ne, dass bei japanischen Umfragen ist dann irgendwie das Opening von Touch mit drauf und von Slam Dunk und sowas.
Ja, ja,
so, logisch. Sowas, was halt nicht großartig dann Japan verlassen hat.
aber bei den Japanern wäre auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in den Top 20 wäre, aber sowas wie bei Saint Seiya, das erste Opening, das war auch ein riesengroßes Ding. Und logischerweise.
Da wundert es mich tatsächlich, dass wir sowas wie Waltz V dann hier drauf haben, wie Waltz V.
Ja, was Saint Seiya nicht.
Aber Saint Seiya nicht, was ja auch sehr groß ist in Portugal und in Spanien und in Brasilien.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es weit vom hier weit abgeschlagen ist. Es wirft wahrscheinlich so knapp so 22, 23 irgendwas so dahin. So gerade mal ein paar Plätze hinter der Liste.
Könnte es wahrscheinlich sein dann sogar, ja. Ja, aber auf jeden Fall keine uninteressante Liste.
Jo.
Wir sind durch für heute. Mit Anime Buster, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Monatsvorschau, da ist es wieder soweit.
Da.
Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. In dieser Woche hatten wir den wunderbaren MJ zu Gast. Und ansonsten gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Wir sind raus und tschüss.
Ciao.